Ich habe gemerkt, dass du mit Sprache was bewirken kannst. Andere lachen oder schmunzeln oder werden ganz still. Also Sprache wirkt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das gern mache. Also, dass ich gern Worte schreibe, einringel, mir anschaue, dass das etwas in Gang setzt.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen Langsamgeistern. Das nimmt den Faden auf aus dem letzten Freigeistern-Gespräch mit dem österreichischen Schriftsteller Heinz Janisch. Und was war das für ein Gespräch? Was war das für ein fein gesponnenes Netz aus lauter roten Fäden? Die Poesie und Punktlandung der Worte als Sprungbrett für eigene Gedanken und Gefühle, die Reduktion und Konzentration als Voraussetzung für Kreativität und Fantasie, und zwar beim Autor und bei den lesenden Kindern und bei den mitlesenden oder selbstlesenden Erwachsenen. Außerdem die Freundlichkeit und Ruhe, das Sammeln kostbarer Momente, all das hat mich in den letzten beiden Wochen seitdem begleitet und wird es ganz gewiss weiterhin tun. Wir brauchen freundliche Gedanken, hat Heinz Janisch gesagt. Das stimmt gerade in diesen Zeiten angesichts der aktuellen Entwicklungen und neuer Kriege und Angriffe. Dann kann man sich daran festhalten und weiter entlanghangeln, zur Ruhe kommen und immer mal wieder auch vorsichtig abheben. Das tut gut und es ist in die Buchauswahl des neuen Lesen und Lesen lassen Langsamgeistern eingeflossen. Manchmal übrigens auch durchs Gegenteil, denn wir können ja mit Fug und Recht sagen, noch mehr Katastrophen braucht niemand, diese hier aber schon. Kolossale Katastrophe, das neue Bilderbuch von Hanna Brückner, brauchen wir unbedingt, denn das ist ein leises und lautes Gesamtkunstwerk. Im Kinderbuch begehen wir ganz im heinz-janischen Sinne die kurze Form ganz besonders. Im Zentrum steht nämlich ein Genre, das sich zum einen gemausert hat und zum anderen heute wieder wichtiger wird, nämlich die sogenannten Erstleser. Ein Paradebeispiel, wie das geht und zwar richtig gut, geben Leslie Niemöller und Liliane Oser in ihren beiden Gurkentruppenbänden, die ich vorstellen werde. Und es ist mir natürlich ein besonderes Anliegen und Vergnügen, euch das neue Kinderbuch von Heinz Janisch, illustriert von Michael Rohr, ans Herz zu legen. Das Buch der Anfänge ist der kunstvolle Anfang eines unerschöpflichen, kreativen Spiels. Im Jugendbuch wiederum ist Bärenpflücken von Amanda Peters ein fast harmloser Titel, jedenfalls angesichts dessen, was im Buch passiert. Der Bestseller aus Kanada, so rühmt die US-amerikanische Zeitschrift People auf der U4 des Romans, ist, ich zitiere, ein atemberaubendes Debüt über Liebe, Ethnie, Brutalität und den Balsam der Vergebung. Ich habe zu dem Roman viele Fragen. Im Sachbuch hingegen wird gefeiert, Emojis sind visuelle Kürzel oder kürzest Symbole für große Gefühle. Darüber und über vieles mehr denkt Carla Jean von Wissel in dem Sachcomic Face with Tears of Joy, eine Graphic Novel über Emojis und Kommunikation, zeichnend nach. Wie? Darüber hat wiederum Lena Winkel nachgedacht. Ihre Besprechung ist einmal mehr ein umwerfender Augenöffner. Umwerfend, zugegeben, sie kriechen, ist außerdem eine phänomenale Wurmologie, die in diesem Lesen und Lesen lassen nicht fehlen soll, über das unglückliche Leben der Regenwürmer. Ein relativ kurzes naturkundliches Traktat von Noemi Wohler ist weniger naturwissenschaftlich, trotzdem sehr wohl tiefsinnig, vor allem herrlich unsinnig, ein großer, kluger Spaß und eines der lustigsten Kindersachbücher, das ich seit langem gelesen und angeschaut habe. Und dann, als sei es nicht schon genug, gibt es in dieser 107. Freigeistern-Folge noch eine Premiere. Luna Astronaut kennt ihr vielleicht noch aus der 88. Freigeistern-Folge LRS-Geistern. Wenn nicht, bitte hört sie euch unbedingt an. Damals hat Luna über ihre Legasthenie gesprochen und darüber, wie sie trotzdem zur Literaturliebenden geworden ist. Und es ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass sie in Zukunft immer wieder Hörbücher für uns, für Freigeistern, vorstellen wird. In Langsamgeistern ist das Wort für Wort von Marim Master. Also, es lohnt sich. Darum Langsamgeistern lesen und lesen lassen ab. Los geht's mit dem Bilderbuch. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, noch mehr Katastrophen brauchen wir eigentlich nicht. Aber diese hier schon. Kolossale Katastrophe von Hanna Brückner ist im Nord-Süd-Verlag erschienen für Kinder ab 4 Jahren. Und ich habe gedacht, als ich den Titel gesehen habe, manchmal muss man offenbar mutig sein und in Zeiten wie diesen noch eins draufsetzen. Also krisengebeutelt, katastrophenmüde, einen Titel hinzulegen, der kolossale Katastrophe heißt, ist schon ganz schön mutig. Erster Satz in diesem Buch. Es heißt ja, richtig große Katastrophen passieren völlig unerwartet und leider ist es wirklich so. Da dachte ich, an dieser Stelle könnte man in diesen Zeiten das Buch wieder zuklappen. Aber da ist ja dieses erste zarte Bild, das den Blick anzieht. Wir sehen ein hell erleuchtetes Haus vor blau-violettem Nachmittagshimmel hinter winterzausten Bäumen. Davor steht ganz klein Juri mit seiner Mutter. Die beiden wollen in das Haus rein. Na gut, man kann ja mal mitgehen, das kostet bekanntlich nichts, mal schauen, was passiert. Es passiert, so viel sei verraten, eine ganze Menge, denn dieses Haus ist ein Dino-Museum. Große und kleine Besucher bestaunen die Exponate. Der Publikumsmagnet ist das riesige Dino-Skelett im lichten Hauptsaal. Über dessen Glaskuppel ist der Abendhimmel übrigens tiefblau. Und ihr merkt schon, wie Zeit in Farbe gefasst wird, ist sehr beeindruckend. Überhaupt dieser stete Wechsel zwischen hell und dunkel, drinnen, draußen, oben und unten, nah dran und weit weg, zieht immer noch mehr Blicke an. Die Illustrationen von Hanna Brückner sind in pastelligen Farben und feiner Schraffur und sie sorgen für fast magische Stimmungen. So ein Museum und ein Bilderbuch darüber haben also sehr viel zu bieten. Und dass Museen montags geschlossen sind, erfahren wir außerdem. Dass Hanna Brückner Räume ausgezeichnet und bravourös beleben kann, das hat sie schon mit ihrem Debüt 2018 bewiesen. Das ist bei Jacobi und Stuart erschienen. Es ist ein großformatiges Leporello und da hat sie ein ödes Treppenhaus in mein fantastisches Baumhaus verwandelt. In diesem Leporello lotst ein Kleiber durch die Bilder und nun in der kolossalen Katastrophe lösen ein kleiner Wellensittich und eben Juris große Furcht vor Vögeln Alarm im Museum aus, denn der eine fliegt los, der andere kracht vor Schreck ins Riesenskelett, Riesenknochen fliegen durch die Luft, alle schauen hin, Münder sind aufgerissen, In Juris Haut will man wirklich nicht stecken. Gegenschnitt, da sitzt er, ganz klein, mit Hut und Mama, neben dem Knochenstoßzahn Trümmerhaufen. Der Text spricht die Kinder direkt an. Da heißt es, solche Katastrophen fühlen sich riesengroß und schrecklich an. Du glaubst wahrscheinlich sogar, es wird nie wieder gut. Du wirst ganz leise und stumm. Auch die Illustration hält die Luft an. Knochen sind nach Größe sortiert. Sie erlauben sozusagen einen kleinen Ausflug in die Paläontologie mit Sammeln, Sichten und Zusammensetzen. Das passt außerdem zu Juris Verfassung. Denn der Museumsbesuch und die Reise in die Steinzeit zu den Dinos sind nur das Vorspiel fürs eigentliche Drama. Und das kennt jede und jeder von uns, nämlich das elendige Gefühl, einen Riesenfehler nie wieder gut machen zu können. Dann ist umso lesenswerter, was Hanna Brückner dazu zu sagen hat. Wenn du aus einem üblen Schlamassel herauskommen willst, kannst du immer um Hilfe bitten. Und das ist in dem Fall keine besänftigende Binse, sondern der Auftakt zu fantasievoller Lösung. Das hat schon beim fantastischen Baumhaus super funktioniert. Bei kolossale Katastrophe ist es sowas wie der kreative Clou. Das Ergebnis ist ein Gesamtkunstwerk. Mehr sage ich an dieser Stelle dazu nicht. Das schaut ihr euch am besten selbst an. Aber ein solches Gesamtkunstwerk ist eben auch Hanna Brückner geglückt. Von wegen Katastrophe triumphieren am Ende die Geschichte, die Bilder, das Buch und die Kinder auf einer aufklappbaren Doppelseite. Das ist ja wiederum ein teures und darum seltenes Extra, aber in diesem Bilderbuch ist auch das drin. Und nach dieser Nacht im Museum, als Juri und seine Mutter wieder rausgehen, ist der Morgenhimmel zart rosa. Also auch dieser Kreis schließt sich und ermutigt und getrost können alle gerade in Zeiten wie diesen nach Hause gehen, denn der nächste Museumsbesuch wartet ja schon. Heinz Janisch, mein Gast in der 106. Freigeistern-Folge, ist ein Meister der kurzen Form. Und um die kurze Form geht's auch im Kinderbuch. Da fange ich mal mit einer kurzen Bestandsaufnahme an. Viele von euch wissen ja, jedes vierte Kind in Deutschland verlässt heute die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. Die Technik des Lesens, das Erfassen von Inhalten ist für viele ein Problem. Wie sollten sie da gerne lesen? Darum wird ein Genre immer wichtiger, das es schon seit den 1970er Jahren gibt, die sogenannten Erstlesebücher. Die waren ja ursprünglich für Leseanfänger entwickelt. Es gibt sie auch immer noch in vielen, vielen Verlagen. Heute kann man sie aber auch zunehmend Kindern in die Hand geben, die sich grundsätzlich mit dem Lesen schwer tun. Die Erstleser wollen eins ganz bestimmt nicht, sie wollen nicht überfordern. Deshalb setzen sie auf Überschaubarkeit, große Schrift, klares Schriftbild, übersichtlicher Seitenaufbau, kurze Sätze, viele Illustrationen, die das Verstehen erleichtern. Das sind die Rahmenbedingungen. Manche behaupten, wie ja so oft bei der Kinder- und Jugendliteratur insgesamt, das sei unterkomplex. Das stimmt aber nicht. Vielmehr lohnt es sich hinzuschauen, was sich innerhalb dieses Gerüstes entfalten kann. Die Gurkentruppe und die Fortsetzung Die Gurkentruppe hält zusammen von Leslie Niemöller, illustriert von Liliane Oser, erschienen im Moritz Verlag, für LeserInnen ab 5 bzw. ab 6 Jahren machen vor, wie das geht. Ich finde ja schon den Titel sehr überzeugend. Das ist ein solidarisches Augenzwinkern, könnte man sagen. Denn in einer Gurkentruppe landen ja bekanntlich die, die etwas nicht hinbekommen. Und wer dann selbst nicht selbstverständlich lesen kann, darf sich eben angesprochen fühlen. Ebenso angesprochen fühlen können sich Fußballfans, denn da gibt es ja die Band Gurkentruppe und die ist mit Songs wie »Wer hat am letzten Spieltag nichts zu feiern?« durchgestartet. In diesen beiden Büchern gibt's nun aber hingegen eine ganze Menge zu feiern. Angebliche Verlierer werden zu echten Gewinnern. Und weil Tiere die Helden dieser kleinen, feinen Alltagsabenteuer sind, können Kinder sich emotional gefahrlos einlassen. Die sind ja wie wir, aber eben doch ganz anders. Sowas erlaubt Nähe und Distanz. Und das ist als Voraussetzung für Identifikation oft das Beste. Außerdem sind beide Bücher sehr lustig. Hans das Schwein wohnt allein in seinem Häuschen. Manchmal, so heißt es, ist er ein bisschen einsam. Ben, der Bär, hat vor so ziemlich allem Angst. Darum versteckt er sich hinter zu dünnen Bäumen und zieht den Bauch ein. Außerdem kann Ben nicht richtig lesen. Da kann man auch wunderbar anknüpfen. Toto der Hase hat einen Ordnungsfimmel, am liebsten kämmt er Teppichfransen. Tayo das Zebra hat Heimweh nach Afrika und ist meistens sehr niedergeschlagen. Und als letzter kommt noch Nick der Biber in die Freundesrunde. Das entsteht nämlich aus diesen zusammengewürfelten Tieren. Dieser Nick hat Hummeln im Hintern. Was hat eigentlich Hans? Fragt Tayo Toto eines Abends. Er hat nichts, antwortete Toto und gähnte. Deswegen ist er auch ein bisschen langweilig, flüsterte er. So geht souveränes Spießumdrehen. Langweilig ist hier nämlich nichts und niemand, zumal Hans ja sehr wohl was hat, nämlich das Haus für die Gurkentruppen-WG und ein sehr großzügiges Herz. Er nimmt alle auf, egal welche Macken sie haben. Mach dich nicht so sackschwer, sagen die Freunde, wenn sie Tayo nicht aus dem Bett kriegen. Warum stehst du nicht einfach auf? Weil ich keinen Antrieb habe, sagt Tayo und liefert die Erklärung mit. Das ist, als ob dein Hintern ein Magnet ist und der andere Magnet ist unter der Matratze und die beiden Magneten wollen immer zusammenbleiben. Das sind sehr kluge Worte über eine sehr komplizierte Situation. Liliane Oser setzt auch diese Szene in ihrer Illustration brillant um, denn da wird geschoben und gezogen und in einer Sprechblase droht über zwei Magneten ein Totenkopf, denn große Gefahr. Worte und Bilder beflügeln sich gegenseitig zusammen, laufen sie zu Hochform auf. Unterkomplex ist das nicht. Ich finde ja, das ist überhaupt ein großes Missverständnis. Wer dazu mehr wissen will, der kann ja nochmal die Folge mit Anne Leichtfuß, die Übersetzerin in leichte und einfache Sprache, nachhören. Sie hat es großartig erklärt, dass es eben ein Unterschied ist. Was in der Form einfach ist, ist nämlich deswegen nicht simpel. Und zu vereinfachen bedeutet auch überhaupt nicht zu verharmlosen. Wenn man reduziert und sich konzentriert, fährt man nicht inhaltlich runter, sondern formal. Wenn was kompliziert ist, bleibt es komplex, aber es wird eine Form gewählt und Worte gefunden, die eben zugänglich sind und verstanden werden können. Und ein Zitat von Anne Leichtfuß, das man gar nicht oft genug wiederholen kann. Sie sagte damals, jeder Mensch hat das Recht zu verstehen und das gilt natürlich auch und erst recht für Kinder. Ich habe die Erfahrung beim Lesen gemacht, dass diese Konzentration auch auf die Kürze und dieses Verkürzen ganz oft zu einer besonderen Genauigkeit im Erzählen führt. Verdichtung bringt die Ereignisse und die Figuren dichter ran. Das steckt ja schon im Wort und darin kann eine eigene Ästhetik liegen, nämlich die Schönheit des Einfachen. Dann kann man nicht nur besser verstehen, sondern womöglich führen solche Geschichten dazu, dass die Kinder die Erfahrung machen können, lesen zu lernen, lohnt sich. Sie lesen dann, um das Lesen zu lieben. Und ich gehe fest davon aus, dass die Gurkentruppe, die in diesem ja, für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2025 in der Sparte Kinderbuch nominiert worden ist, auch dafür ausgewählt worden ist.
Es ist ein Ritterschlag für eine Buchform, die selbst eine beachtliche Entwicklung hingelegt hat. Es gibt sie seit den 1970er Jahren. Es gibt bis heute den Leselöwen im Löwe Verlag, den Leseraben im Ravensburger Verlag, den Lesebär von DTV gibt es leider nicht mehr. Die haben damals auch bahnbrechende Titel veröffentlicht. Aber zum Beispiel bringt seit 2007 der Tulipan Verlag frischen Wind in ein zugegeben manchmal angestaubtes Genre und stellt sich mit seinem Tulipan ABC der Herausforderung, Leseanfänger sprachlich nicht zu überfordern, literarisch aber nicht zu unterfordern. Ich nenne mal stellvertretend für viele die Bücher von Nina Petrick oder von Beate Dölling. In der Vorreiterrolle waren übrigens damals, ist ja jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, die Cowboy-Klaus-Bücher von Eva Muschinski und Carsten Teich. Auch der Carlsen Verlag hat eine eigene Reihe dann ins Leben gerufen, die heißt einfach Lesen. Die setzt auf Mischkalkulation. Da gibt es berühmte Figuren, die dann in kurzen Texten auftauchen mit vielen bunten Bildern, zum Beispiel Heidi, Sissy oder Peppa Pig. Außerdem die magischen Tiere von Margit Auer und ja, auch die ihrerseits angestaubte Conny. Das Ganze beruht natürlich auf einer Mischkalkulation. Da ist die Prominenz berühmter Figuren und die Prominenz berühmter AutorInnen und erfolgreicher Reihen. Richtig gut wird es, finde ich, wenn jemand wie Andreas Steinhöfel einer seiner gefeierten Figuren eigene Geschichten auf den Leib schreibt. Und zwar so, dass Kinder, die das Lesen noch nicht so gut drauf haben, einsteigen können. Rico und die Tuchlaterne und Rico und die Klautörtchen, illustriert von Lena Winkel, sind Preziosen der kleinen Form und ich habe sie bei Freigeistern vorgestellt. Ihr könnt das ja, wenn ihr wollt, gern nochmal nachhören. Ja, und jetzt eben die beiden Bände von Leslie Niemöller und Liliane Oser erschienen im Frankfurter Moritz Verlag, der eben auch eine erzählende Buchreihe ins Leben gerufen hat, und zwar 2010, die sich an Kinder im Erstlesealter richtet. Das Motto, was immer hinten drauf steht, auf jeder U4 lautet für alle, die schon gerne selber lesen. Auch hier ist die Devise Kür statt Pflicht. Und damit sich dieser eigene Anspruch erfüllt, schreiben und illustrieren Hochkaräter wie Jörg Mühle, Antje Damm, Jutta Bauer, Axel Scheffler, Ulf Nilsson oder Rose Lagerkranz. Und nun eben Leslie Niemöller und Liliane Oser. Die lotsen mit viel Witz und Wärme durch alle Herausforderungen, denn Lesen lernen ist eben schwer, und zwar die Figuren genauso wie die lesenden Kinder. Beide wachsen mit den Geschichten und die Geschichten mit ihnen. Die erste Party, der erste kleine Schwips, der erste große Streit, die erste Versöhnung sind weder vorhersehbar noch unterkomplex. Brav sind sie schon gleich gar nicht. Kennt ihr Arschloch? Fragt Biber Nick einmal und meint damit das Kartenspiel, um später eine astreine Arschbombe in den Teich hinzulegen, den er selbst angelegt hat. Das wiederum taugt als Metapher für Leseliebe. Rein in den Wörtersee und genüsslich eintauchen. Über das Buch der Anfänge von Heinz Janisch, illustriert von Michael Rohr, hatten Heinz Janisch und ich in der letzten, der 106. Freigeistern-Folge ja schon gesprochen. Inzwischen ist das Buch druckfrisch erschienen, nämlich vor 3 Tagen am 21. Juni. Grund genug, es sich jetzt noch mal genauer und in Ruhe anzuschauen und zu Gemüte zu führen. Ein Lob der Anfänge heißt die Überschrift eines kurzen Textes beider Künstler, der wie eine Art Prolog oder wie eine kleine Gebrauchsanleitung dem Buch vorangestellt ist. Darin ist zu lesen, jeder Anfang ist kostbar und jeder Anfang zeigt, alles ist möglich im Leben und in der Literatur. Wie das konkret oder auch ganz fantasievoll und fantastisch, fast magisch aussehen und klingen kann, machen nun 33 Anfänge in Worten und Bildern vor. Es sind 33 Einladungen zum Weiterdenken. Es sind 33 Sätze und Bilder zum Weitererzählen und Fabulieren. Die LeserInnen und BetrachterInnen können sie mit Leben füllen. Das Ergebnis, ein Fest der Kreativität. Wobei, ein Ergebnis gibt es im Grunde gerade nicht, denn der Zauber eines Anfangs liegt ja auch in der Ziellosigkeit, im Drauflosflanieren, Drauflosfantasieren. Der Zauber eines Anfangs liegt darin, mit den Anfängen Anlauf zu nehmen und weiterzureisen, wohin auch immer, Herz, Kopf, Erinnerungen, Gefühle, Worte, Klänge, Farben, Assoziationen, Einfälle, Stimmungen einen bringen. Die Sätze dieses außergewöhnlichen Wörterbilderbuchs hat sich Heinz Janisch ausgedacht und sie gesammelt. Die Bilder sind von Michael Rohr. Sie zeigen die ganze Bandbreite seiner künstlerischen Arbeit. Michael Rohr hat dafür analoge Technik und digitale Bearbeitung miteinander kombiniert. Er hat Hintergründe auf verschiedene Untergründe gemalt, hat Elemente gezeichnet, gestempelt, gescannt, gedruckt, ausgedruckt und weiterbearbeitet, kollagiert, übermalt. Allein die Entstehung der einzelnen Bilder erzählt also eine eigene Geschichte, denn nichts ist von Anfang an fertig. Alles ist im Prozess. In diesen schöpferischen Prozess können Kinder sich einschalten. Sie können die Bilder anschauen, den Worten lauschen und nachspüren und sich einen eigenen Reim darauf machen. Dass der sich nicht reimen muss, ist klar. Auf einer Doppelseite, es ist übrigens das erste Bild im Buch, sitzt ein Mensch in einem blauen Raum auf einem schwarzen Sofa, neben ihm ein brauner Hund. Eine einzelne Wolke kreist über seinem Kopf. Die Blaus sind ganz verschieden, heller, dunkler, flächig nebeneinander gesetzt. Eine blaue Stunde lässt sich damit einläuten, oder? Auf einem anderen Bild schwimmt Plastikmüll durch weiß-blaues Meer, mal grast ein weißes Pferd auf einer grünen Wiese vor einem Haus mit einem erleuchteten Fenster. Im Vordergrund sind bunte Blumen der Rahmen des Bildes und dieses ganze Bild ist wie von weißen Flocken bestäubt. Mal spielt ein Bär im pinken Trikot mit Kindern Fußball, im Hintergrund eine seitenfüllende Wand aus Hochhäusern. Mal politisch, mal poetisch, mal satt im Farbauftrag, mal filigran, mal zärtlich gestimmt, heiter, realistisch, fantastisch, mal konkreter und also leichter lesbar oder voller Geheimnisse, verbindet die Bilder alle eines. Sie setzen Fantasie frei, sie regen Gedanken an, sie wecken Gefühle. Vor allem machen sie Lust, darauf zu antworten. Mit einer Geschichte, einem Gedicht, mit einer Beschreibung dessen, was zu sehen ist, oder mit einer Beschreibung dessen, was die Bilder in uns auslösen. Fest steht, die Bilder öffnen Türen zu uns, zu unserer Fantasie, und sie öffnen Türen zu den Sätzen von Heinz Janisch. Genauso gilt umgekehrt, die Sätze öffnen Türen zu den Bildern, sie öffnen Türen nach außen in die Welt, in andere Räume und nach innen zu uns selbst. Die Worte stimmen auf die Bilder ein, sie befragen, beantworten oder kommentieren sie, sie können genauso gut für sich stehen und wirken, diese Worte. Plötzlich lief der Baum davon, sind solche Worte. Übrigens ist das der erste Satz im Buch. Oder die neuen Fußballschuhe waren anders, das spürte er sofort. Oder der Stock sah wie ein Zauberstab aus. Man ahnt schon, wie unterschiedlich die Geschichten sind, die daraus entstehen. Und man kann sich vorstellen, wie die Worte, wie Geistesblitze oder Momentaufnahmen Heinz Janisch zugeflogen sind, vielleicht ja in seinem Bücherzimmer. Und wie er diese Sätze notiert hat, er, der von sich sagt, er sei ein Kritzler. Die handgeschriebenen Sätze bekommen den gleichen Raum wie die Bilder. Eine Doppelseite pro Satz sorgt dafür, dass die Worte und was sie zu sagen haben, sich voll und ganz ausbreiten und voll und ganz entfalten können. Die Reihenfolge ist übrigens offen und kann durchmischt werden, je nach Lust und Laune. Man kann sich ein Bild anschauen, vorblättern, zurückblättern, die Sätze wirken lassen. Manchmal gehen Satzbild, Satz Hand in Hand, als würden sie einen Staffelstab weitergeben. Mal sind Bilder wie Antworten auf die Sätze, mal nehmen die Sätze die Bilder vorweg. Auf einer Doppelseite ist ein Regal voller Buchrücken zu sehen. Daneben steht ein Mensch auf einer Leiter. Er nimmt ein Buch aus dem Regal, aus dem es Buchstaben regnet. Der nächste Satz auf der nächsten Seite heißt: Ich erzähle dir eine Geschichte, sagte mein Bleistift. Dem Satz, der Lärm liebte die Stille, das war schwierig, wiederum folgt eine Doppelseite Bild. Auf dem Tische Stühle und ein Mensch ausgelassen tanzen. Ist das Zufall Ausdruck einer sorgfältig kombinierten und komponierten Dramaturgie? Das liegt in den Augen der BetrachterInnen. Die können lesen, schauen, staunen, eintauchen, ruhen lassen und vor allem sich beflügeln lassen. Sie können losreisen, wohin auch immer die Worte und Bilder, ihre Gedanken und Gefühle sie tragen. Letzter Satz des Buchs der Anfänge, das selbst ein kunstvoller Anfang eines unerschöpflichen kreativen Spiels ist: Er setzte sich auf sein rotes Fahrrad und fuhr los. Vom Fahrrad ist nur noch der hintere Reifen zu sehen. Der Anfang ist bereits weitergefahren. Raus aus dem Bild, raus in die Welt. Und wir? Wir müssen einfach hinterher laufen, radeln, rennen, flanieren, denken, fliegen. Weiter und weiter und einfach immer weiter. Und jetzt bitte Trommel, Wirbel und Tusch, denn dies ist eine Premiere. Es ist mir eine besonders große Freude und Ehre, an dieser Stelle Luna Astronaut zu begrüßen. Sie wird euch ein neues Hörbuch vorstellen, nämlich Wort für Wort von Maria Master, übersetzt von Isabel Abedi, gelesen von Julia Nachtmann und Julian Greis, erschienen bei Lübbe Audio für HörerInnen ab 11 Jahren. Liebe Luna, bitte sehr.
Hier ist Luna Astronaut. Ich freue mich sehr, heute wieder Teil von Freigeistern zu sein, mit einem wundervollen Hörbuchtipp meinerseits. Das Hörbuch heißt Wort für Wort von Marianne Master. Gelesen wird es von Julia Nachtmann und Julian Greis. Doch erstmal kurz zum Inhalt. Im Buch, oder besser gesagt im Hörbuch, geht es einmal um die Hauptprotagonistin, Hero, und dem neuen Jungen an ihrer Schule, Aria, der nicht redet und stark gemobbt und ausgegrenzt wird. Aus ihr und ihrer Freundin und Aria entsteht trotz dessen, dass er nicht redet, eine innige Freundschaft. Und nach der Zeit wird klar, dass Aria mehr zu sagen hat, als man auf dem ersten Blick meinen würde. Das Buch ist unglaublich warm, unglaublich liebevoll und kraftvoll. Das Buch ist ehrlich und voller, man kann es nicht anders sagen, Liebe. Es hat mich regelrecht zum Staunen und, sagen wir es mal so, aus den Latschen gehauen, weil es so zärtlich und so gut in einer Version, die für Kinder und Jugendliche gut verständlich ist, Themen wie Flucht, Leben in einem neuen Land und dessen ganze Erfahrung und zur Sprache und zum Wort zu kommen, einfängt auf eine so wuchtige Art, und zwar keine Wutart, sondern wirklich eine Art von Kraft und Stärke. Das Buch trifft einen Nerv, ohne die ganze Zeit traurig und düster zu sein. Es ist voller Magie, voller Gefühl. Die Charaktere sind alle liebenswert. Es wird komplex dargestellt und nicht als flache Handlung, wie es gar zu oft leider in Kinderbüchern und Jugendbüchern der Fall ist. Die Komplexität vom Thema bleibt erhalten. Trotzdem ist es leicht und einfach wundervoll zu genießen. Die Art und Weise, wie es eingesprochen ist, ist ebenso ganz besonders. Deswegen lege ich auch das Hörbuch zu 100% ans Herz. Es ist mit aller Fassung das Buch, was gerade gebraucht wird. In einer Welt, wo immer noch oder immer wieder und immer mehr Stimmen laut werden, dass Flucht ein Thema ist, was man nicht mehr hören möchte, ein Thema ist, was uns nicht alle betrifft und ein Thema ist, was nicht menschlich betrachtet werden sollte. Und dieses Buch erklärt, wie stark man sein muss, um sich zu erheben in einer Welt, die immer gewaltvoller wird und einen oft die Sprache nimmt. Und wie wichtig es ist, seine Stimme zu erheben und für Liebe und Zusammenhalt zu stehen. Das ist meine ganz große Empfehlung. Man kann es auf fast allen Hörplattformen hören. Das heißt, es gibt keine großen Hürden und ich lege es einfach ganz, ganz stark ans Herz.
Ich wollte endlich mal wieder einen Jugendroman vorstellen und bin über Beerenpflücken von Amanda Peters gestolpert. Den Roman habe ich als Jugendbuch gelesen, nicht zuletzt des Verlages wegen, HarperCollins, und wegen der Übersetzerin. Brigitte Jakobeit ist eine der großen Übersetzerinnen aus dem Englischen, im Besonderen von Jugendliteratur. Interessiert haben mich vor allem die Autorin und das Thema. Beerenpflücken ist das Debüt von Amanda Peters. Ihre Vorfahren gehören der indigenen Gruppe der Mi'kmaq an, der, wie es im Buch heißt, Indianer. Unter ihren Vorfahren gibt es auch Siedler. Als Voraussetzung eines Schreibens fand und finde ich das spannend. Amanda Peters hat einen Abschluss in kreativen Schreiben von der University of Toronto und ist Absolventin des Master of Fine Arts Programs am Institute of American Indian Arts in Santa Fe. Sie lebt und schreibt im Annapolis Valley, Nova Scotia in Kanada. Mein Interesse war geweckt. Worum geht's? Wir befinden uns im Jahr 1962. Eine Mi'kmaq-Familie aus Nova Scotia reist wie jeden Sommer nach Maine, um sich dort bei der Blaubeerernte zu verdingen. Die Arbeitsbedingungen sind hart, Abhängigkeit und Ausbeutung bestimmen dieses Leben, doch das bleibt seltsam am Rand. Die erste Katastrophe ereignet sich, als die vierjährige Ruthie, die jüngste der Familie, verschwindet. Der letzte, der sie gesehen hat, ist ihr sechsjähriger Bruder Joe. Fortan wird er sich schuldig fühlen am Verschwinden seiner Schwester. Er wird daran zerbrechen. Die Familie und die anderen ArbeiterInnen suchen nach dem Kind, doch Ruthie bleibt spurlos verschwunden. Die Polizei hilft nicht. Es ist eine der wenigen Randbemerkungen, die die Diskriminierung und Rechtlosigkeit der, ich bleibe jetzt bei dem Wort, Indianer abbilden. Zu Beginn des Romans ist Joe ein alter Mann. Er liegt im Sterben. Er wird von seiner Schwester, dem ältesten Bruder Ben und von seiner Mutter gepflegt. Auch seine Tochter, die er jahrzehntelang nicht gesehen hat, kümmert sich in diesen letzten Wochen um ihn. Seine Perspektive ist die eine Erzählperspektive, die andere ist die Sicht von Norma. Sie wächst als einziges Kind bei einer wohlhabenden Familie in Maine auf. Doch irgendetwas ist seltsam. Sie merkt, dass sie anders ist. Sie hat zum Beispiel eine dunklere Haut als ihre Eltern und als ihre geliebte Tante. Sie wird außerdem von Albträumen gequält, in denen stets ein Mädchen auftaucht, die sie Ruthie nennen wird. Die wiederum wird so etwas wie eine eingebildete Freundin. Norma bleibt, eine Einzelgängerin, wider Willen. Andere Kinder darf sie nicht mit nach Hause bringen. Sie wird regelrecht abgeschirmt und überwacht. Wann immer sie ihre Mutter befragt, die Frau, die sie für ihre Mutter hält, wenn sie sich wundert, weil es zum Beispiel keine Fotos von ihr als Baby gibt, verzieht sich die Mutter mit Kopfschmerzen. Auch der Vater schweigt. Je älter Norma wird, desto mehr wird ihr klar, dass ihre Eltern ihr etwas Wesentliches verheimlichen. Norma wird studieren und heiraten, Kinder bekommt sie nicht. Zu viel Ungeklärtes überschattet ihre eigene Geschichte, daran wird ihre Ehe zerbrechen. Dass sie sich ihre Zweifel ausreden lässt, dass sie sich abfindet und selten aufbegehrt, gehört zu den vielen Ungereimtheiten der Geschichte. Nach und nach erfahren die LeserInnen, was sie längst ahnen. Norma ist Ruthie. Sie ist das entführte Mädchen, das Mädchen ohne eigene Geschichte. Immer im Wechsel der Erzählperspektiven, im Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart erfahren die LeserInnen außerdem aus Joes Sicht vom Schicksal seiner, der Mi'kmaq-Familie. Diese Teile lesen sich wie eine Ansammlung alttestamentarischer Hiobsbotschaften. Eine Katastrophe jagt die nächste. Ein weiteres Kind wird sterben. Charlie, der Mittlere, der ursprünglich 5 Kinder, stirbt als Jugendlicher nach einer Schlägerei. Er wird zu Tode getreten und geprügelt. Übrigens von Söhnen einer anderen indianischen Familie. Auch dieses Verbrechen bleibt ungesühnt. Brutalität, Ausweglosigkeit, Armut, Ungerechtigkeit ziehen sich durch die Leben der Familienmitglieder. Sie bewahren zwar ihre Würde und auch ihre Liebe zueinander, aber weil über allem der Verlust von Ruthie steht, ist eine Entwicklung der Figuren kaum möglich. Joe wird nie mehr Fuß fassen. Er kämpft Zeit seines Lebens gegen Schuldgefühle und unerklärliche oder eben doch erklärliche Wutausbrüche an. Er verlässt seine Frau, nachdem er sie geschlagen hat. Dass sie ein Kind von ihm erwartet, weiß er nicht. Er verlässt außerdem seine Eltern und seine Geschwister, die noch am Leben sind, verdingt sich als Tagelöhner, zieht mit seinem Truck durchs ganze Land, kehrt in die alte Pflückerhütte in Maine zurück und wird dort Jahre bleiben. Zurück zu seiner Familie kommt er erst, als er im Sterben liegt. Er ist an Krebs erkrankt. Ihr ahnt vermutlich, wie es ausgeht. Nach dem Tod ihrer, ja was eigentlich, Adoptiveltern, ihrer Entführer, nimmt Norma Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie auf. Ihr leiblicher Vater ist inzwischen ebenfalls gestorben. Die anderen Überlebenden wird sie kennenlernen. Nach all dem Schmerz und all dem Verlust ist Versöhnung und Liebe das, was bleibt. Es ist so, wie es klingt. Spätestens hier rutscht der Roman in Kitsch ab. Die zeitlosen, zugegeben großen und spannenden Themen wie Liebe, Verlust, Trauer, Schmerz, Schuld, Scham, Rache, Verzeihen, Tod und Weiterleben sind der konkreten Geschichte übergeordnet. Das ist zwar atmosphärisch dicht erzählt, mit teilweise starken Bildern und Situationen und immer sprachmächtig, denn schreiben kann Amanda Peters. Und ich gebe zu, ich bin immer wieder in den Sog und in den intensiven Ton des Romans eingetaucht. Aber am Ende täuscht das nicht darüber hinweg, dass auf der Strecke bleibt, was der Roman eigentlich versprochen hat. Ein Erzählen über indigenes Leben, ein Nachdenken über Ethnie, Macht und Unterdrückungsstrukturen. Das harte Arbeitsleben der Familie versandet am Lagerfeuer. Individuelle Erfahrungen haben gegen die allgemeinmenschlichen Katastrophen kaum eine Chance. Zwar lässt sich die Entführung von Ruthie als absurde oder ungeheure Steigerung kolonialen Besitzdenkens lesen, eine historisch-gesellschaftspolitische Aufarbeitung findet aber nicht statt. Das ist gerade bei der Vorgeschichte der Autorin eine vertane Chance.
Hallo, hier ist Lena Winkel und ich bin heute das Emoji mit dem Monokel. Um Missverständnisse zu vermeiden, hier die wonky Erklärung auf emojiterror.com. Das Emoji Gesicht mit Monokel zeigt ein gelbes Gesicht mit gehobener Augenbraue und einem Monokel, was genaues Betrachten, Unterscheidungsvermögen, Skepsis oder einen Hauch von Wissen andeutet. In diesem Sinne eine Anekdote mit einem Hauch von Wissen. Als das Internet damals neu war, also nicht mehr ganz so neu, eher war ich neu im Internet, war ich von der Emoji- und Emoticon-Nutzung auf YouTube, Facebook und den üblichen Verdächtigen ziemlich irritiert und abgeschreckt. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich mich, als der Snob, der ich war, ziemlich lange standhaft geweigert habe, in meinen Einträgen ins Netz auf Emojis oder Emoticons zurückzugreifen. Das kam mir wohl irgendwie unliterarisch vor, als nähme ich eine Abkürzung. Das war schlimmer als Adjektive. Wir wissen ja alle hier, der Weg in die Hölle ist mit Adjektiven gepflastert. Mittlerweile sind viele Emoji-Generationen ins Land gegangen und ich bin weichgespült von Abertausenden von Forumsdiskussionen, Insta-Kommentaren und WhatsApp-Nachrichten. Doch scheint die Sorge, dass Emojis letztendlich sprachverarmend wirken könnten, gar nicht so selten zu sein. Tatsächlich steht am Anfang der Graphic Novel Face with Tears of Joy der Berliner Comic-Künstlerin Carla Jean von Wissel, die ich euch heute vorstellen möchte, eine ebensolche leicht alarmierte, skeptische Selbstbefragung, die sich direkt aus ihrer zeichnerischen Praxis ergibt. Denn der an ihrem Schreibtisch vor sich hin zeichnenden Carla-Figur fällt auf, dass sie beim Zeichnen von Emotionen immer wieder auch an Emojis denken muss und diese teilweise unwissentlich reproduziert. Doch inwiefern deckt sich das mit der Wirklichkeit? Hat sie zum Beispiel jemals beobachtet, dass eine Person grün wurde, wenn ihr übel war, so wie es das entsprechende Apple-Emoji behauptet? Wie beeinflussen Emojis ihr Zeichnen und damit eingeschlossen auch ihre Beobachtungen, ihr Sehen? Reduzieren sie nicht komplexe Sachverhalte wie Emotionen auf eine einfache Zeichenanordnung? Führen sie nicht zu mehr Missverständnissen, statt die Kommunikation zu vereinfachen? Und ich wette, jedem oder jeder ist es schon mal passiert, dass er oder sie ein Emoji verschickt hat, das dann nicht zur gewünschten Reaktion, sondern zu Irritation geführt hat oder andersherum. Ja, auf diese und andere Fragen versucht Carla in ihrem wunderhübschen kleinen Buch Face with Tears of Joy, eine Graphic Novel über Emojis und Kommunikation, das letztes Jahr im kleinen Hamburger Ankerwechsel Verlag erschienen ist, Antworten zu finden. Das ist ein Comic voller detailreicher Schwarz-Weiß-Zeichnungen und vielen alten und neuen Emojis, die wiederum bunt gedruckt sind. Das Ganze ist komplett handgelettert und hat freundliche Sonnen- oder smiley-gelbe Klatten. Auf der Suche nach Antworten geht Carla einerseits sehr methodisch vor. Also sie erklärt die relevanten Begrifflichkeiten, gibt einen Überblick über die Entstehung der Emojis, ihre mögliche Verwandtschaft mit älteren Zeichensystemen, wie zum Beispiel Hieroglyphen. Klärt ihre besondere Position zwischen Schrift und Bild und warum sie eigentlich so niedlich sind. Wir lernen, Emojis sind die kleinen Bildzeichen, die man aus WhatsApp, Telegram und so weiter kennt. Emoticons hingegen setzen sich aus bestehenden Zeichen zusammen, wie zum Beispiel der klassische Smiley aus Doppelpunkt, Bindestrich und Klammer zu. Und das Fritten-Emoji sieht nicht umsonst so aus, als ob es McDonald's-Fritten seien. Wenig verwunderlich sind auch die unschuldig aussehenden Emojis durch die Tech-Unternehmen, die sie anbieten, verstrickt in kapitalistische Strukturen. Das Ganze wird abgerundet durch ein umfangreiches Emoji-Verzeichnis, in dem alle aktuellen Emojis inklusive ihres Unicodes aufgelistet sind, QR-Codes für wichtige Links und Sticker sowie Quellenangaben auf jeder Seite. Damit erfüllt das Buch durchaus auch wissenschaftliche Ansprüche. Andererseits ist da überall noch ein kleines Tier, eine kleine Zeichnung, eine schlaue Anmerkung zu entdecken. Das ganze Buch wimmelt und quirlt über vor kleinen Figuren, neu kombinierten Emojis oder Emoticons und Miniaturanekdoten. Das ließe sich aus einer puristischen Monokelperspektive als visuelle Geschwätzigkeit abtun, steht aber formal in deutlichem Bezug zum Inhalt. Denn warum ist das Ganze überhaupt ein Buch? Also so ein analoges Ding. Schließlich handelt es sich bei Emoticons und Emojis um Bildphänomene des Digitalen. Ihre natürlichen Habitate sind Chats und Social-Media-Plattformen. Was hat die Illustration damit am Hut und dem überhaupt hinzuzufügen? Ja, zu diesem Zusammenhang äußert sich die Carla-Figur an einer Stelle zwar auch selbst, vor allem gibt der Band aber eine deutliche formale und damit unmittelbar sichtbare Antwort. Carlas filigrane Zeichnungen zeigen die Freude an der Fabulation, der Rekombination und dem assoziativen, metaphorischen Umgang mit Emojis, das sie als soziales Spiel zwischen Personen beschreibt. Folgerichtig illustrieren ihre Zeichnungen im besten, das heißt erhellenden Sinne die Praxis, zu der sie aufruft, sich die Emoji-Bedeutung von den Tech-Konzernen nicht vorschreiben zu lassen, sondern sie sich kreativ anzueignen, zu hinterfragen, neue Bedeutungen zu generieren und Missverständnisse als produktive Kraft zu verstehen. Im Grunde verhält es sich da mit den Emojis nicht anders als mit der geschriebenen Sprache, die ständig im Wandel ist und mit der gespielt werden darf und muss, um sie integrativer, offener und beweglicher zu halten. Da es sich nun aber bei Emojis um Bildschriftzeichen handelt, kann diese Auseinandersetzung eben nicht nur über die Schriftsprache stattfinden, sondern muss streng genommen auch die Bildsprache mit einbeziehen. Meine gewagte These wäre nun, dass für eine solche Bildsprachenreflexion das freie Zeichnen und Illustrieren ein ganz wesentliches Mittel darstellt. Und wie so ein zeichnerisches Nachdenken aussehen kann, wird hier spielerisch vorgezeichnet und macht Lust, zeichnend, schreibend und oder Emoji-tippend in die Konversation einzusteigen. Ein guter Grund, über diese gelungene Graphic Novel ein paar Tears of Joy zu verdrücken. Kleiner als 3. Uhu.
Vielen, vielen Dank, liebe Lena. Ich frage mich jetzt gerade, wie wohl ein Regenwurm-Emoji aussehen würde, dass es im zweiten Sachbuch, so es denn ein Sachbuch ist, um Emotionen geht. Das steht fest, das sagt auch schon der Titel, über das unglückliche Leben der Regenwürmer, ein relativ kurzes naturkundliches Traktat von Noemi Wohler, übersetzt von Alexandra Tietze-Grabeck, ist im Kunstmann Verlag erschienen und ich würde sagen, es ist ein Buch, ein Sachbuch für alle. Mumin-Erfinderin Tove Jansson hat es bereits in ihrem Sommerbuch behauptet, Regenwürmer sind der Rede wert. Die italienische Künstlerin Noemi Wohler liefert nun den Beweis und setzt einem unterschätzten Lebewesen die längst fällige Krone auf. Wer bislang dachte, Traktate im Allgemeinen und solche über Regenwürmer im Besonderen seien stinklangweilig, irrt sehr. Wer annahm, es handle sich dabei um eine kurze wissenschaftliche Abhandlung, ganz gewiss nichts für Kinder, dem fällt der opulente Buchziegel in Regenwurmrosa auf die Füße. Und zwar zu Recht. Das tut nicht weh, sondern ist ein Riesenspaß. Der gemeinsame Nenner, einmal alles auf den Kopf stellen, bitte. Nun ist das bei Regenwürmern gar nicht so einfach, denn wo ist der Kopf, wo sind die Füße, was ist vorne, was ist hinten, wo ist der Anfang, wo das Ende? Das Traktat legt sich fest. Der Regenwurm besteht aus zwei Teilen, A ist gleich Kopf, B ist gleich Schwanz. Das Problem, auch der Schwanz hat hier ein Gesicht und das hat weitreichende Konsequenzen. Man stelle sich vor, ein und dasselbe Wesen muss sich entscheiden, ob rechtsrum, linksrum, geradeaus. Das Ergebnis ist ein seitenfüllendes Regenwurmknäuel. Nicht Einigung führt zu heilloser Verknotung. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? In 7 Kapiteln nähert Noemi Wohler sich streng schöpferisch ihrem Stoff und kurbelt ein anarchisches Gedankenkarussell an, das nur auf den ersten Blick naiv aussieht. Die Illustrationen sind wie von Kinderhand gemalt, unerschrocken, urkomisch und durch erzählerisch. Könnten sie ganz nebenbei einen Preis bei Schöner Wohnen abräumen, denn allein die Wohnhöhlen Einrichtung der Regenwürmer lässt Kinderherzen und nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Die graduellen Verschiebungen der Physiognomie von Regenwürmern, von bedröppelt bis bescheuert, von verwegen bis verstimmt, ist ein eigenes, bislang unbekanntes und außerordentliches Vergnügen. Wohlers Regenwürmer feiern Geburtstag, sie tragen Mützen, Hüte, Frisuren, nun ja, Fussel in allen Farben. Eine berühmte Vorkriecherin besticht durch einen blauen Haarturm à la Marge Simpson, ein anderer durch eine Stirnlocke wie Charlie Brown. Die 7 Zwergwürmer dürfen in der prominenten Ahnengalerie natürlich auch nicht fehlen. Das Motto: Kennste einen, kennste alle? Weit gefehlt. Es ist ein souveränes Spiel mit Erwartungen und Anleihen, das Wohler da zündet. Folgerichtig gehen ihre Regenwürmer ins Museum und ins Stadion. Manche leiden an Phantomschmerzen im Schwanz und müssen dringend auf die Couch. Andere fackeln Kerzen ab. aber sind unglücklich, wenn am Ende nichts bleibt, außer ein paar Wachsstummeln. Was ist denn dann der Sinn? Fest steht, Regenwürmer fühlen tief und gründeln gern. Sie denken über Verwandlung und Vergänglichkeit nach. Von wegen blass geringelte Schnüre ohne Charakter. Sind Regenwürmer womöglich einfach die besseren Menschen? Schlussendlich heißt es, ich paraphrasiere da in der Vorbemerkung von Noemi Wohler, soll euch dieses Buch dazu bringen, darüber nachzudenken, wie wenig ihr bislang über Regenwürmer wusstet. Das leistet dieses, ja, was eigentlich, dieses überaus kurzweilige, naturkundlich-kulturgeschichtliche Traktat, das zugleich beglückende Lebens- und Denkschule ist. Und ganz gewiss eines der witzigsten Kinderbücher der letzten Zeit. Und der Ansatz, über das nachzudenken, was man bislang über etwas oder jemanden nicht wusste, ist ja sowieso das allerbeste Sprungbrett zum Weiterdenken und Weiterentdecken. Der Ball oder eben der Regenwurm liegt in eurem Feld. Das war's für heute. Das war die 107. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen langsam geistern. Ich finde, es war ein Feuerwerk an Lese- und Hörbuchtipps. Schließlich ist Sommer, bald sind Ferien. Da braucht man bekanntlich viele gute Geschichten. Ich danke ganz besonders Lena Winkel und Luna Astronaut für ihre besonderen Besprechungen und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und ihr wisst, wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 10. Juli, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin wünsche ich euch viel Lesespaß, viel Bücherliebe, viele Entdeckungen. Die Geschichten aus dieser 107. Folge gehören hoffentlich dazu. Ich wünsche euch langsam geistern in ruhelosen Zeiten. Ich wünsche euch viel Witz und gute Unterhaltung mit und ohne Regenwürmer. Sommer, Sonne wünsche ich euch, aber nicht zu viel. Und ich wünsche euch viele gute Anfänge für viele gute Geschichten, ob ihr sie lest, anschaut, anhört, selbst verfasst oder selbst erlebt. Gut mögen sie sein, gut möge es euch gehen. Tschüss!